Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Funktionelle Medizin der Gegenwart. Und heute wirklich mit einem sehr, sehr spannenden Thema, nämlich dem Thema Hypnose. Und zu dem Thema habe ich einen wirklichen Experten eingeladen, Dr. Norbert Preetz. Dr. Norbert Preetz ist ein Diplompsychologe. Er ist Hypnosetherapeut. Er hat im Rahmen seiner diplompsychologischen Ausbildung alle Verfahren der klassischen Psychotherapie durchlaufen, kennengelernt, damit gearbeitet über Verhaltenstherapie, kognitive Therapien, analytische Verfahren, Tiefenpsychologie. Er ist dann mit zunehmendem Interesse mehr und mehr in die Hypnose eingestiegen, hat viele Weiterbildungen gemacht im In- und Ausland und sich so zu einem Experten auf diesem Gebiet entwickelt. Er hat mittlerweile zahlreiche Fernsehauftritte, in denen er das auch demonstriert, wie er arbeitet. Er ist Autor, er ist Supervisor, also er ist vieles, eine ganz besondere Person und ich freue mich sehr, Norbert, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, liebe Simone.
Norbert, das Anliegen, dich einzuladen, ist wirklich einmal über Hypnose zu sprechen, weil wir auch in unserem Rahmen, in unserer Praxis Hypnose nutzen. Und die Frage ist so, was ist Hypnose eigentlich? Manche Patienten sagen, Hypnose, was passiert denn da? Wird irgendwas mit mir gemacht? Manche kennen das aus der Showhypnose heraus. Dann hat er irgendwie ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert oder ich habe auf einmal mich bewegt wie ein Rockstar. Also es wird etwas mit mir gemacht und ich habe gar keine Kontrolle mehr. Und
Wie ist es wirklich?
wie ist es wirklich?
Also, das ist natürlich die vorherrschende Sichtweise über Hypnose. Ich bin ausgeliefert, ich bin hilflos, ich muss den Befehlen des Hypnotiseurs folgen und ich muss Dinge tun, die ich gar nicht tun will, die vielleicht gegen meine Ethik, gegen meine Moral gehen. Und diese Sichtweise kommt natürlich von den Sensationsmedienfilmen, zum Beispiel Dr. Mabuse und all diesen Dingen. Ich gehe mal auf die Showhypnose eher ein. Man muss sehen, was ist Ziel und Zweck der Showhypnose. Showhypnose ist Unterhaltung und da geht es darum, etwas Spannendes zu machen, die Leute zu faszinieren. Ja, ich sage erstmal, was Hypnose ist und wie sich das anfühlt und dann komme ich noch mal zur Showhypnose zurück. Ja. Also, wenn du dich einfach so entspannt hinsetzt mit geschlossenen Augen, vielleicht einen tiefen Atemzug nimmst, das ist das, wie die meisten Menschen Hypnose empfinden. So, autogenes Training, kennen viele Menschen, ist Selbsthypnose, ist Hypnose. Da wird also in einer Gruppe vermittelt, entspanne dich, entspanne den Körper, entspanne den Geist und es wird ein hypnotischer Zustand hergestellt. Und jeder, der autogenes Training kennt oder weiß, in der Familie oder einen Freund macht, der weiß, der ist nicht willenlos. Der ist einfach in einem Entspannungszustand, der das Tor zum Unterbewusstsein öffnet. Also das autogene Training, da gibt es hunderte und hunderte von Studien und die haben gezeigt, jeder Bereich der Medizin, der Psychotherapie, in dem das autogene Training angewendet würde, also die Selbsthypnose, angewendet wurde, da ist das, hat sich das als wertvoll erwiesen. Wie kommt das? Weil in dieser Entspannung das Tor zum Unterbewusstsein geöffnet wird und wir haben ja nicht nur ein Bewusstsein, wir haben auch ein Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein steuert alle körperlichen Funktionen. Und vielleicht hole ich auch noch mal aus, was in unserem Bewusstsein haben wir unser rationales Denken, unser Willen. Ja, Problemlösefähigkeit, wie kann ich die Speicher reparieren? Das Kurzzeitgedächtnis im Unterbewusstsein sind unsere Gefühle, ja, unsere Grundüberzeugung, unsere Glaubenssätze, unsere Mimik, unsere Gestik, unsere Gewohnheiten, die Steuerung der Körperphysiologie. Und mit Hypnose oder auch Selbsthypnose kriegen wir Zugang zu diesem Bereich unseres Selbst, über dessen Hilfe wir Einfluss nehmen können. Also Hypnose ist nicht, es wird was weggenommen, das Bewusstsein ist weg, ich kriege nichts mehr mit, ich bin ein Zombie, Es ist einfach nur, es wird eine Tür geöffnet, ein kleines Türchen nach innen, und in der Selbsthypnose kann ich nach innen sprechen und meinen Blutdruck normalisieren, Schmerzen lindern, Ängste lindern etc. Oder der Hypnotiseur spricht zu meinem Inneren und es sind wunderbare Veränderungen möglich. Zurück zur Showhypnose.
Das heißt, wenn ich mal natürlich das zusammenfasse, Hypnose ist wie ein Alltagsphänomen.
Ja.
Und jeder von uns bewegt sich tagtäglich in hypnotischen Zuständen.
Richtig.
Weil er sich vielleicht aktiv entspannt, durch bestimmte Atemtechniken oder autogenes Training schon kann.
Mhm.
Oder ist es auch eine Form der Hypnose, wenn ich etwas konzentriert tue? Wenn ich wenn ich meinen Sohn das Zimmer öffne und er sitzt vorm Computer und ich spreche ihn an und sage, hallo.
Er hört dich gar nicht.
Er hört mich gar nicht. Mhm. Ja, er sitzt davor, das heißt, er ist auch in einem hypnotischen Zustand.
Ja, er ist auch in einer Trance, mhm, und er ist nicht bewusstlos. Er muss nicht allen deinen Befehlen folgen, räum jetzt dein Zimmer auf oder weiß ich was die Jugendlichen so gerne machen, ja, mach deine Hausaufgaben, dem muss er nicht folgen, er ist einfach konzentriert und fokussiert sein auf etwas, auf ein Computerspiel, in ein Buch vertieft sein, in einen Film. Das sind Trancezustände, Alltagstrancen, oder aber Monotonie, der Langstreckenläufer, oder wenn wir über die Autobahn fahren und wollen abbiegen, denken, oh, die Autobahn habe ich verpasst. Wir waren aber nicht bewusstlos und willenlos. Wir waren einfach nur mit unserer Aufmerksamkeit auf etwas fokussiert. Man kann sich das so vorstellen, unser Gehirn wie ein Globus bei Nacht, da leuchten verschiedene Bereiche auf. Ja? Und in der Hypnose leuchten andere Bereiche auf und werden andere Bereiche des Gehirns aktiviert. Dadurch werden eben verschiedene Dinge möglich.
Und ist dazu jeder Mensch in der Lage, das auch aktiv für sich zu nutzen oder angeleitet zu werden von jemand anderem, das zu nutzen?
Ja, ja und nein. Mhm. Ja, also grundsätzlich ja. Die Einschränkung ist, das zu lernen und auch das anzuwenden. Die moderne Hypnose, die du auch anwendest, die macht es möglich, jemanden mit einer Blitzhypnose zum Beispiel oder auch mit einer anderen sehr effektiven Methode in ein paar Minuten in Trance zu bringen und diese Trance zu ankern. Dass er also in Gedanken ein Wort sagt und dann ist er drin. Und das kann prinzipiell jeder. Jeder normale, in Anführungsstrichen, Menschen, also jeder, den wir überall irgendwann mal auf der Straße treffen, jeder, der funktionsfähig ist, wenn jemand gerade einen Autounfall hat, eine Schädelhirnverletzung und sich gar nicht konzentrieren kann, oder jemand hat eine Schizophrenie und der rennt ständig vor der italienischen Mafia weg und fühlt sich bedroht, der hat nicht die Möglichkeit, der kann sich gar nicht drauf einlassen. Aber das sind Ausnahmen, grundsätzlich jeder, ja. Mhm. Ich würde gern auf die Showhypnose nochmal zurückkommen, weil wir immer noch nicht geklärt haben, ja, aber die gackern wie Hühner und singen wie ein Rockstar und tanzen mit dem Besenstiel und denken, haben eine traumhafte Frau oder einen hübschen Mann im Arm. Wie kommt das? Ist das real? Ja, das ist real. Aber wie kann man das verstehen? Also, der Bühnenhypnotiseur bittet um freiwillig und sagt, ihr werdet heute die Stars des Abends sein. Wer Spaß hat und wer Lust hat, mitzumachen, den bitte ich nach vorne. Ihr werdet eine tolle Erfahrung machen. Und dann kommen die Leute nach vorne und stehen da, sagen wir mal, 15 Stühle. So. Und dann führt eine Trance-Einleitung durch. Also es sind alles Freiwillige. Ja, führt eine Trance-Einleitung durch und dann gibt der einzelne Suggestion, erst leichter, dann schwerer werden und dann sortiert der aus. Ja, wer eine Showhypnose sich anschaut, sieht, von den 15 Leuten bleiben vielleicht 10 oder 5 übrig. Die anderen schickt er runter oder der setzt die zur Seite und die sind dann entspannt. Aber er hat ein paar, mit denen er dann die effektiveren, also die effektiv im Sinne, die das Publikum mehr engagieren und so weiter. So, aber auch die Hypnotisierten sind nicht willenlos. Ja, also ein Beispiel. Ich habe eine Hypnose-Show gesehen Und da habe ich gedacht, naja, Mensch, eigentlich macht man das in der Hypnose so. Man führt einen Test in einer leichten Hypnose durch. Wenn der funktioniert, vertieft man einen mittleren Hypnose, noch weiter unten in der mittleren Hypnose, immer wieder ein Test funktioniert, dann geht man tiefer. So. Und der hat, aus welchen Gründen auch immer, schon recht bald einen Test, ein Phänomen demonstriert, das tiefe Hypnose voraussetzt. So. Und danach hat er was demonstriert, was eine leichte bis mittlere Trance voraussetzt. So, es hätte unbedingt funktionieren müssen. Und er spricht dann jemanden an und er sollte irgendwas machen, weiß ich. Und dann hat er einfach die Augen geöffnet und ist von der Bühne gegangen. Hat sich entschieden, nee, das mache ich nicht. Mhm. Ja. Und das zeigt, der war in einer tiefen Trance. Aber es ist ja nicht so, dass das Bewusstsein ausgeschaltet ist. Es ist so, wir wissen schon, wir sind jetzt hier auf der Bühne, wir haben Spaß und gleichzeitig sind wir aber im Rollercoaster, einer Achterbahn oder am Strand oder was auch immer. Ja, so, was die Show-Hypnotiseure machen, die geben eine Suggestion, du kannst dich nicht an diese Hypnose erinnern. Und dann 1, 2, 3, Augen auf. Und wie hat dir die Hypnose gefallen? Kann sich nicht erinnern? Nein. Im Publikum denkt jeder, der war willenlos. Wie ist das zu erklären? Der Hypnotiseur hat eine Amnesie gesetzt. Ich erkläre mal, was eine Amnesie ist. Man kann sich an etwas Bestimmtes nicht erinnern. Das ist wie, ich gehe in die Küche, ich will, ja, jetzt bin ich da, was wollte ich denn holen? Der Gedächtniszugriff ist blockiert, aber das bedeutet nicht, dass ich die ganze Zeit bewusstlos war. Ja, und so entsteht der Eindruck, der wird ja auch gezielt vermittelt. Wenn der Bühnenhypnotiseur sagen würde, also liebes Publikum, was wir machen, ich habe keine besondere Fähigkeit, keine besondere Macht, jeder kann es lernen und es funktioniert nur, wenn man mitmacht, wer nicht mitmacht, ja, dann, ja, wie spannend ist das denn, ja? Und so wird es natürlich als Show aufgezogen und der Eindruck sehr kompetent vermittelt, ich habe Macht und der andere ist ausgeliefert. Dem ist nicht so.
Das heißt, das ist, ich habe immer meinen eigenen Willen. Ich kann jederzeit in so einem Hypnoseprozess auch sagen, ich öffne diese Tür hier nicht weiter. Ich mache nichts, was meinen ethischen Grundsätzen nicht entspricht. Das heißt, ich habe immer den freien Willen und ich entscheide auf einer unbewussten Ebene, dass ich das zulasse, diese Chance zu nutzen, vielleicht andere Dinge thematisch sehen zu können, als ich sie mit dem Bewusstsein sehe.
Da kommen wir dann in die therapeutischen Möglichkeiten, die sich eröffnen.
Ja, denn ich habe selbst auch einmal eine Showhypnose mitgemacht bei einem deiner Dozenten, die auch bei dir in der Schule unterrichten, Richard Barker. Und habe genau dieses Phänomen auch so empfunden, wie du es beschrieben hast, dass es freiwillig ist. Und fand es sehr interessant, dass wenn so etwas möglich ist, und so verstehe ich auch einen Teil der Intention der Showhypnose, wenn das möglich ist, was ist dann vielleicht möglich mit persönlichen Themen, die ich habe, ja, die ich verändern möchte. Und dass das eine Motivation sein kann, so eine Showhypnose durchzuführen.
Ja. Und es gibt aus meiner Sicht, also ich verteufle die Showhypnose nicht, die hat ihren Wert. Weil die besten Hypnotiseure, also die zu den besten zählen, wie Dave Ellman zum Beispiel, der hat unglaubliche Fähigkeiten entwickelt, weil er Bühnenhypnosen durchgeführt hat und sein Werkzeug verschärfen konnte und 10.000, 100.000 von Hypnotiseuren profitieren davon, weil die davon lernen konnten. In einer seriös durchgeführten Showhypnose werden Dinge getan, die lustig sind, aber es wird niemand lächerlich gemacht. Es kann albern sein. Und zum Beispiel sowas, du hast jetzt eine wunderschöne Frau im Arm und es ist ein Besenstiel und du tanzt. Das ist okay. Und derjenige, dadurch, dass die Fähigkeiten des Unterbewusstseins geöffnet sind, hat dann wirklich das Gefühl und sieht vielleicht auch eine wunderschöne Frau mit wallendem, blonden Haar, wie eine Fee, mit der tanzt der. Ja. Es werden Fähigkeiten eröffnet.
Und wenn wir jetzt das Thema Showhypnose verlassen Und genau wie du sagst, es werden Fähigkeiten eröffnet. Was denkst du, was gibt es Hauptthemen, die man sehr gut mit der Hypnose behandeln kann? Ist es eher nur Themen, die auf der körperlichen Ebene sind oder auf der geistigen Ebene? Es gibt Patienten, die kommen mit Ängsten oder mit Depressionen. Also gibt es für dich etwas, wo du sagst, das sind Themen, die sehr gut in der Hypnose behandelbar sind? Oder gibt es Dinge, von denen du sagst, das würde ich nicht machen?
So, wofür, und das ist ja deine eigentliche Frage, kann ich Hypnose anwenden? Und nun möchte ich noch eine Sache dazu sagen, Hypnose ist nicht gleich Hypnose. Viele Hypnose-Schulen arbeiten mit reinen Suggestionen, wie beim autogenen Training. Ja? Man gibt sich Suggestionen, man sagt seinem Körper, wie man sich fühlen soll oder wie es sein soll, und das Unterbewusstsein setzt das um. Wir können jeden, wirklich jeden Heilungsprozess enorm beschleunigen. Knochenbruch 2 Wochen schneller. Eine Operation, also am Magen, wo auch immer, 2 bis 3 Wochen schneller ist die Wunde geheilt. Ja, bei Verbrennungen, wenn man gleich nach der Verbrennung behandelt, heilt die Verbrennung in 2 Wochen versus in 6 Wochen. So, man kann jeden Heilungsprozess im Körper auf körperlicher Ebene positiv beeinflussen. Das heißt, jeder kann davon profitieren. Beispiel Operationsvorbereitung, nur ganz kurz. Wenn man weiß, wie es geht, du weißt, wie es geht, eine Sitzung vor der Operation, und in der Operation verliert der Patient keinen Tropfen Blut oder minimal, sodass kein Chirurg glaubt, der das nicht kennt. Ja, hinterher fühlt sich der Patient nach der Operation sehr viel wohler als normalerweise und eine enorm schnelle Wundheilung. Ja, so, das geht grundsätzlich, also bei jedem, so viel zur Heilung. Aber Hypnose kann noch mehr. Also das machen die meisten Hypnotiseure. Was nur wenige in ihrem therapeutischen Konzept haben, ist zu gucken, was gibt's für eine Ursache. Ja, und viele Erkrankungen haben eine seelische Ursache, die ist verborgen, die ist im Unterbewusstsein, die ist nicht bewusst. Und viele Hypnotiseure oder grundsätzlich alle Hypnotiseure können besser helfen, als wenn man nur redet, weil sie das Unterbewusstsein mit ins Boot holen. Ja, aber dann gibt's immer wieder eine ganze Reihe von Problemen, da können sie nicht helfen oder helfen kurz und das Problem kommt wieder. Ja, und das kann man sich so vorstellen, ein Löwenzahn. Der Löwenzahn ist das Symptom. Man geht mit dem Rasenmäher drüber, prima. Nicht wirklich. Das heißt, bei manchen Problemen muss man die Wurzel des Löwenzahns ausgraben. Und das macht dir die Hypnosemethode, die du selber auch gelernt hast und auch sehr erfolgreich anwendest, die Hypnoanalyse. Man guckt, der Patient hat ein psychisches oder ein körperliches Symptom, ein emotionales Symptom, er hat oder ein Beziehungsproblem, was auch immer. Dazu kommen wir dann gleich. Und wir gucken, was steht dahinter. Das ist in aller Regel eine prägende, eine belastende emotionale Erfahrung, eine Situation. Da sind Gefühle entstanden, Angst, Panik, Hilflosigkeit, einsam, wehrlos und so weiter. Und die hat man jetzt in seinem Rucksack. Ja, und Glaubenssätze wie ich bin nicht wichtig, ich bin wertlos, ich bin nicht richtig, wie ich bin ungeliebt, ja, man kann mich gar nicht gern haben. Und das ist alles im Rucksack. Und dann gibt es Situationen, in denen diese Gefühle wieder aktiviert werden. Ich gehe in einen Fahrstuhl oder steige in ein Flugzeug, und plötzlich kriege ich Todesangst. Ich habe keine Ahnung woher. Das ist die Todesangst, die ich in meinem Rucksack habe von damals. Und wie wir arbeiten, wir gucken, was hast du da im Rucksack? Ja, was hast du da im Rucksack, was mit deiner Panik im Flugzeug zu tun hat? Und dann, wir finden die Ursache, wir graben die Wurzel aus, wir heilen das zugrunde liegende traumatische Erlebnis und das Problem löst sich auf. Der Löwenzahn geht ein. Ja.
Ja, und wenn du das sagst, ist es wichtig, weil manche Patienten haben ja vielleicht Themen, wo sie sagen, da könnte irgendwas sein, aber da will ich wirklich nicht nochmal hingucken. Also da will ich nicht, das will ich nicht nochmal erleben. Wie Muss ich so ein Mensch das vorstellen? Muss ich da unbedingt noch mal hingucken? Muss ich da durch? Oder kann ich das auch verdeckt machen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine sehr berechtigte Frage. Also generell, jeder von uns hat belastende Erlebnisse in seinem Rucksack. Muss man da rangehen? Muss man nicht rangehen? Unser Unterbewusstsein hat die Funktion, uns zu schützen und packt dann einen Deckel drüber. Ein kleines Kind zum Beispiel, das was Schlimmes erlebt hat, wenn es diese Gefühle ständig fühlen würde, wäre es nicht mehr lebensfähig und funktionsfähig. Könnte nicht zur Schule gehen, könnte nicht mehr lachen. Das Unterbewusstsein legt einen Deckel drüber und selbst die traumatisierten Kinder, die vielleicht physisch misshandelt wurden und so weiter, oder die gehen auf den Spielplatz und spielen in der Schule fröhlich. So, an diese Wurzeln ist es aber wichtig heranzugehen, wenn da ein Löwenzahn blüht. Wenn die einfach da in der Erde ruht, dann ist es in Ordnung. So, also in vielen Fällen ist es wichtig, die Ursache zu bearbeiten. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die Regressionstherapie, die Hypnoanalyse, da macht man ja Folgendes, man geht ganz kurz hin, derjenige erlebt nochmal kurz, ah, das war das und das, wir fragen, was ist, wie fühlst du dich, ja, hilflos und Panik, Todesangst, ausgeliefert und fühlst du dich wertvoll, nein, das dauert, geht ganz schnell und dann holen wir den raus und die Heilung beginnt. Aber manchmal sagt ein Patient, ich will das nicht, ich will da nicht nochmal hinschauen. Ja, und auch hier gibt es eine Methode, das ist auch eine hypnotische Methode. Du kennst die Methode auch, das ist der Jägercode. Und mit dem Jägercode, da arbeitet man nicht mit dem Unterbewusstsein, aber mit dem anderen Teil, mit einem anderen nicht bewussten Teil, mit dem höheren Bewusstsein. Wir nennen das Zentrum. Und dieses Zentrum verfügt über die Möglichkeit, in den Rucksack zu schauen und Dinge zu sortieren, rauszuwerfen, zu lösen, zu entgiften, ohne dass der Patient in diesem Fall wissen muss, ach Mensch, da ist mit 4 Jahren ist mal das passiert. Muss ja gar nicht wissen. Man muss noch nicht mal als Patient sagen, ich habe folgendes Problem, ich habe ein Problem. Ja, und dann einfach gesagt, Zentrum, ist dir das Problem von Simone bekannt? Ja, Zentrum, kennst du ihr Ziel? Nein, dann sage ich, Simone, sag bitte dein Ziel. Dann sagst du im Gedanken, ich möchte das und das. Zentrum, kennst du jetzt ihr Ziel? Ja, ich als Therapeut habe keine Ahnung, ich muss es nicht wissen. Zentrum, bist du bereit, gemeinsam mit mir an der Erreichung dieses Ziels zu arbeiten? Ja. Und dann die Schritte sind ganz, das war Schritt 1, die Therapievereinbarung mit Zentrum. Schritt 2, Zentrum von Simone, bitte untersuche das Problem, finde heraus, wann es entstanden ist, wie es entstanden ist und warum es immer noch besteht. Zentrum antwortet fertig. Und dann sage ich nur, Zentrum, finde Anteile, die das Problem verursachen. Fertig, wie viel hast du gefunden? 7. Bitte löse diese Anteile. Fertig. Und wenn es nur 7 Anteile gab, ist das Problem dauerhaft gelöst. In aller Regel sind es mehrere Suchrunden, aber auch in 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 Sitzungen hat man viele auch schwerwiegende Probleme dauerhaft gelöst oder deutlich verbessert. Ja, genauso wie bei der Regressionstherapie, ohne dass der Patient nochmal dahin schauen muss. Also sehr wertvoll.
Also das ist nicht die Gefahr besteht, dass es wie so Retraumatisierung gibt.
Möchte ich gerne was sagen, das möchte ich nicht so
stehen lassen.
Weil das könnte man jetzt falsch verstehen. Was ist eine Retraumatisierung? Ich habe Patienten gehabt, die natürlich traumatisiert waren und die waren 1,5 Jahre beim Traumatherapeuten. Die haben irgendwas Schlimmes erlebt, eine schlimme Situation oder anders. Sie haben Angst, sagen wir mal, im Fahrstuhl oder auf dem freien Platz. So, und die haben dann bei einem Traumatherapeuten, der verhaltenstherapeutisch ausgebildet war. Also die Verhaltenstherapie ist eine gute Methode. Ja, da kann man viele Ängste und so weiter lösen, die erlernt sind. So, es stellt sich aber manchmal heraus, der Therapeut sagt, der Patient sagt, oh, nicht nochmal auf den Platz, wir haben es schon so oft gemacht, das ist so furchtbar, das ist so schlimm, mir geht's danach so schlecht, bitte nicht nochmal. Und der Therapeut sagt, nochmal, Sie haben das gelernt, Sie hatten es vorher nicht. Das nennt sich Flooding-Reizüberflutung. Ja, Ihr Gehirn wird erkennen, wenn Sie auf dem Platz sind, es passiert nichts. Ja, so. Aber es passiert tatsächlich nichts im Sinne von Heilung der Krankheit. was passiert ist, der Patient geht nach der Sitzung und dem geht es eine ganze Woche schlecht. Und wenn er die nächste Sitzung erst in 3 Wochen hat und 4 Wochen, geht es ihm 2, 3, 4 Wochen schlecht. Weil die ganzen Gefühle, die im Rucksack sind, sind hochgekommen und die sind nicht gelöst. Wer ursachenorientiert arbeitet mit der Regressionstherapie oder auch mit dem Jägercode, der retraumatisiert nicht. Der geht an die Wurzeln, der löst aber das zugrunde liegende Problem. Das ist dann nicht mehr im Rucksack.
Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Zum einen, weil ich so arbeite. Und du kennst ja auch die Arbeit, wie wir arbeiten. Wir kommen ja grundsätzlich eher von der körperlichen Seite her. Und jede Emotion, jedes Gefühl, jedes Erlebnis hat auch eine Repräsentationsebene auf der Körperoberfläche. Mhm. Und insofern nutzen wir auch sehr oft diese körperliche Oberfläche als Repräsentationszentrum, als Zugang dazu, dieses Netzwerk zu verändern, mhm. ohne da irgendwo drin rumzuhoben, mhm. sondern lassen es sicher und bearbeiten die übergeordnete Störung mhm. oder das verursachende Element auf diese Art und mhm. Weise. Nutzen praktisch die Muskulatur als Feedback-Verfahren mhm. für die Organisation des Nervensystems.
Ja, ja. Und das ist ein wunderbarer Zugang. Ja, viele Wege führen nach Rom. Und du hast jetzt die Körperoberfläche genannt, hast aber auch die Muskeln genannt. Und wir wissen beide, dass belastende Erlebnisse, Physiotherapeuten oder Masseure merken, dass die massieren, plötzlich fängt der Patient an zu weinen. Das ist eine traumatische Erfahrung, Körper abgespeichert. Man kann also über die psychische Ebene rangehen oder auch über die körperliche Ebene. Ja, wichtig ist, dass man dieses Verständnis hat, es tut hier weh, das muss nicht die Ursache sein, das kann eine Folge sein von etwas, was woanders im Körper sitzt.
Genau. Wir haben den Begriff Hypnose so genutzt. Wir haben verschiedene Formen. Wir können das wie eine Art Heilhypnose durchführen oder wir können eine analytische Hypnose durchführen und zu gucken, was versteckt sich dahinter, womit hängt das zusammen.
Genau.
Ist nicht jede Form der Kommunikation schon eine Induktion einer Hypnose? Also sprich, ich kann nicht kommunizieren. Egal, was ich sage, mhm. es erzeugt eine Wirkung. Mhm. Und das ist das, was mir im Praxisalltag oft auffällt. So wie du gerade erwähnt hast, da kommen Patienten, die lange schon eine Psychotherapie gemacht haben, eine Verhaltenstherapie und sagen, boah, ich war jetzt 50 Mal da und es hat sich noch nicht so wirklich was verändert mhm. für mich im Empfinden. Mhm. Und wir machen eine Sitzung als Hypnose oder als Zugang, dass wir auf der Ebene der Körpererinnerung mit der IAT arbeiten. Und es verändert sich in ganz anderem Zeitraum. Mhm. Jetzt, ja. Oder Patienten kommen und sagen, wissen Sie, ich weiß, dass das gar nicht gut werden kann, weil ich war beim Operateur sowieso.
Und der hat gesagt.
Er hat gesagt, wow, das wird lange dauern. Oder wenn ich dort keine Schrauben reindrehe in Ihr Knie, wird es nie stabil. Mhm. Und das halt wie so ein Echo in dem Patienten nach. Und ich nenne das, wie es ist, wie eine Verwünschung. Mhm. Was mir auch wichtig ist, ist die Sinne zu schärfen für die Alltagskommunikation. Ja.
Da antworte ich eine fantastische Frage. Bevor ich darauf antworte, möchte ich etwas anderes vorher sagen. Kann man Hypnose missbrauchen? Mhm. Ja. Die Antwort lautet ja. Kann man ein Gespräch missbrauchen? Ja. Ja. Kann der Chefkoch sein scharfes japanisches Messer missbrauchen? Ja. Oder der Klempner mit dem Schraubenzieher, kann er da was Schlimmes mit anrichten? Ja. So. Aber eben hast du doch gesagt, Norbert, die Patienten sind nicht bewusstlos, wenn sie da auf der Bühne sind. Das widerspricht sich nicht. Wird Hypnose missbraucht? Ja, ganz eindeutig. Und deine Zuschauer, Zuhörer werden jetzt vielleicht erschrecken und sagen, oh mein Gottes Willen, dann mache ich lieber keine Hypnose. Deswegen muss ich das erklären. Hypnose bedeutet, wir geben eine Botschaft, die nicht an den Verstand geht. Der Verstand hört die, ja, nimmt die aber vielleicht gar nicht bewusst wahr und die Botschaft geht ins Unterbewusstsein. So, das heißt, wir Wir erreichen das Unterbewusstsein. Das sind hypnotische Methoden. Wo wird Hypnose missbraucht? Und es gibt drei hauptsächliche Bereiche. In der Werbung, ja. Hypnose arbeitet über Gefühle, über Wiederholung. Wir sehen ein Beispiel, eine schlanke Frau, die ist sexy und jede Frau sagt, oh, so möchte ich aussehen. Und jeder Mann sagt, oh, solche Frau. Ja, und die hat Sportsachen an, hat Schweißperlen auf der Stirn, die ist offensichtlich gerade gejoggt, die ist aktiv, die steht im Leben, die hat ihr Leben, hält es in beiden Händen und dann trinkt die einen gefärbten Zuckersaft. Ja, und jeder, der das rein verstandesmäßig betrachtet, sagt, wenn die dieses süße Zeug oder Cola oder sowas ständig trinkt, dann wird die fett und krank. Ja, aber diese Botschaften gehen ins Unterbewusstsein. Wir assoziieren diese wunderschöne, attraktive, schlanke, lebenstüchtige Frau unbewusst mit diesem Trunk. Und wir gehen durch die Kaufhalle und dann geht unsere Hand an und wir nehmen das. Wir sind suggestiv, wir sind hypnotisch beeinflusst worden. Oder Verkäufer. Verkäufer lernen hypnotische Techniken, hypnotische Sprache, um Botschaften in unser Inneres zu geben, so dass wir, dass der Wunsch, was zu kaufen, geweckt oder verstärkt wird. Oder auch versteckte Kaufbefehle. Und dann ein anderer Bereich. Wir gehen ja nicht jeden Tag ein Auto kaufen, aber ein anderer Bereich, dem wir jeden Tag ausgesetzt sind, neben der Werbung, ist die Politik. Politiker nutzen hypnotische Sprache. Wir brauchen nicht an einen der großen Hypnotiseure der Massen zu denken. Wollt ihr? Ja, wollt ihr? Ja, wollt ihr? Ja, wollt ihr den totalen Krieg? Ja, und alle brüllen ja. Ja. Da werden Massenphänomene genutzt. Also Hypnose wird ständig missbraucht, ja, aber in der therapeutischen Praxis passiert das so gut wie nie, weil da ist sich der Patient bewusst, dass jetzt die Therapeutin oder Therapeut oder der Coach Einfluss nehmen wird auf mein Inneres und dass das Lämpchen oder immer besonders wach.
Ja. Ich denke auch, der Patient oder der Mensch trifft in dem Moment die Entscheidung, wenn ich mich zu einer Hypnose entschließe, ich nutze andere Möglichkeiten. Wenn ich weiß, dass wir so im Alltag 80, manche sagen 85% aus dem Unbewussten heraus funktionieren, dann ist es ja auch eine echte Chance, meinem Unbewussten zu helfen, gute, hilfreiche Gedanken für mich auf den Weg zu bringen, die mich
natürlich
meinen persönlichen Zielen näher bringen.
Natürlich.
Ein gesundes, glückliches Leben zu führen.
Richtig.
Oder?
Ja. Kannst du bitte aber nochmal deine Frage von vorher wiederholen? Ich hatte gesagt, will vorher erst noch was zum Missbrauch sagen und dann wollte ich die andere Frage beantworten. Die ist mir jetzt weggerutscht.
Ich hatte dir erzählt, dass ich finde, dass Hypnose ein Alltagsphänomen ist. Es braucht gar nicht diese großen...
Ich weiß wieder.
Irgendwas sagen. Ja. Das ist auch so, wie ich mit meinem Kind spreche, wie ich mit meinem Partner spreche, wie ein Arzt mit einem Patienten spricht, wo natürliche Autoritäten da sind.
Richtig.
Und allein deswegen schon Dinge transportiert werden, Botschaften, die der andere sich annimmt.
Und zwar hast du gefragt, kann Hypnose nicht auch oder hypnotische Wirkung außerhalb einer hypnotischen Sitzung geschehen? Und da habe ich dann abgeleitet, ja, das passiert ständig. So, und jetzt würde ich gerne noch mal was dazu sagen, wie das möglich ist. Ja, als kleine Kinder lernen wir von unseren Eltern, das ist heiß, das ist kalt, das ist gut, das ist schlecht. Ja, wir lernen, wie die Welt ist, wie die Welt funktioniert. Das heißt, in so einem Autoritätsgefälle, wenn Mama sagt, binde dir einen Schal um, sonst wirst du krank, dann binde ich mir den Schal um. So, also überall, wo so ein Autoritätsgefälle ist, ist eine starke suggestive Wirkung. Es gibt also Situationen, die wirken hypnotisch, ohne dass man den anderen über ein Pendel oder mit einer modernen Methode in Trance bringt. Ja, also eine ganz wichtige Situation ist, wenn ich in einem emotional sehr erregten Zustand bin. Der Onkologe oder der Arzt, Hausarzt oder wer auch immer hat mich dann einbestellt, weil er den Befund mit mir besprechen will. Und dann sagte Herr Müller, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss Ihnen sagen, Sie haben XY. Ja, und hier haben wir wieder dieses massive Autoritätsgefälle. Ich als Patient, der Arzt weiß es. Ich habe von klein auf gelernt, wenn du was hast, geh zum Onkel Doktor. Ja, und wir gehen immer zum Arzt. Und der Arzt, wenn der sagt, du brauchst das Medikament oder mach das, dann wirst du wieder gesund, dann machen wir das. Das heißt, dieses Muster wirkt. Und wenn der Arzt, was der Arzt in dieser Situation sagt, kann über Leben und Tod entscheiden. Ich gebe dir ein Beispiel. Das ist kein Einzelfall. Das ist immer wieder vorgekommen und auch dokumentiert worden. In einer belgischen Klinik waren zwei Patienten, es war eine Lungenklinik. Der Chefarzt in der Visite geht mit seiner weißen Wolke dann da durch und sagt dem einen Patienten, ein Patient sagt, also Herr Doktor, ich weiß, ich werde sterben, ich spüre das. Der Arzt guckt auf die Akte und sagt, Herr M., Sie werden nicht sterben. Sie haben eine chronische Bronchitis. Das ist gut behandelbar. Hören Sie auf zu rauchen. Sie werden wieder gesund werden. Punkt. Und dann geht er weiter. Ja. Und ein anderer Patient, dem sagt er, also und so, das tut mir wirklich sehr leid, aber Sie haben eine sehr schwere Krankheit und wir haben viele Patienten behandelt, die diese Diagnose haben. Ist leider Krebs. Und wir wissen, Sie haben auch nicht mehr so viel Zeit. Bringen Sie Ihre Dinge in Ordnung. Und wir können leider nichts tun. So. Und der erste Patient wird natürlich gesund und der zweite mit dieser schweren Diagnose stirbt. Ja. Ja, das ist doch ganz klar. Werden jetzt alle Leute sagen, nein, ist es nicht. Ein Medizinstudent hat Jahre später herausgefunden, der hat die Akten durchgeguckt und für eine Doktorarbeit und hat gefunden, ein M. Smith und hier ein M. Smith. Die waren im Nachbarzimmer. Die Akten waren vertauscht. Der Chefarzt hat bei Patient A in die Akte von B geschaut und umgekehrt. Der Patient, der sagte, ich weiß, dass ich sterben würde, der wäre gestorben. Und wenn er die richtige Akte gehabt hätte, hätte der Arzt gesagt, ja, Sie merken es ja selber. Ja, so. Die Suggestion des Chefarztes, Sie werden leben, hat eine unheilbare Krankheit so verändert oder hat die Überzeugung in den Patienten wachgerufen, ich werde heilen und der Körper konnte das heilen, was normalerweise nicht heilt. Und eine Krankheit, die gut zu behandeln ist, mit der Suggestion durch die Autorität, Sie werden das nicht überleben. Diese Suggestion hat den Patienten getötet. Es gibt tausende Beispiele. So, und das findet man überall.
Gibt es dazu Wirkhypothesen? Also gibt es da auch irgendwelche Erklärungen zu, außer diesem Autoritätsmodell, dass Sprache und die Wahl unserer Worte Behandlungserfolge beeinflussen?
Du kennst ja den wunderbaren Dr. Steve Biermann, der ja auch Seminare in Magdeburg durchführt bei uns am Institut. Und der hat in der Notaufnahme allein mit Worten geheilt. Er hat schmerzhafteste Injektionen schmerzfrei durchgeführt und so weiter. Und er ist ein sehr kluger Mann, der hat 200 Patente im medizinischen Bereich. Und der guckt immer, wie kann man was verbessern, wie kann man was erklären. Und er hat ein Modell entwickelt, das all diese Dinge erklärt. In dem Moment, wenn jemand hilflos und ausgeliefert ist und er steht einer Autorität gegenüber, die er als Autorität wahrnimmt, dann ist eine sehr starke hypnotische Wirkung. Ja, und das erklärt zum Beispiel auch diese Hilflosigkeit und Abhängigkeit. Ich komme zu einem Unfall dazu und der Patient hat Schmerzen und fürchtet, ich werde sterben. Der ist völlig ausgeliefert. Und ich sage, wenn Sie das tun, was ich Ihnen sage, kann ich Ihnen helfen. Möchten Sie das? Ja, und dann gebe ich einfach Suggestion und stoppe die Blutung und lindere die Schmerzen oder löse die Schmerzen. Ja.
Das heißt, du bist die Person, die da ist und die.
Ich kann es sicher sagen, weil ich das weiß. Ich kann jetzt etwas tun, dass dein Elend sofort beendet oder erleichtert. Ja. Und alle Hoffnung ist jetzt auf mich gerichtet. Hoffentlich, ja. Und in diesem Moment habe ich oder wer auch immer darum weiß, eine unglaublich starke hypnotische Wirkung. Und jetzt können die Worte über Leben und Tod auch entscheiden. Zum Beispiel, ob ein Schock eintritt oder ob ich die Suggestion gebe, das Schlimmste ist vorbei. Hilfe ist unterwegs. Sie werden gleich von kompetenten Ärzten und Pflegern behandelt. Alles wird gut. Wenn der Patient in den Schock kommt, dann kann der sterben. Ja, wenn die Blutung nicht gestillt wird, bis die kommen und ich hab nichts da zum Verbinden, dann wird der sterben. Wenn ich die Blutung stoppe, eigentlich der Patient stoppt die, aber meine Suggestion weckt die Kraft in ihm, dann wird er überleben. Und dieses Modell erklärt eben, wo hypnotische Wirkung auftritt, außerhalb der hypnotischen Induktion, der hypnotischen Einleitung.
Das heißt, Hypnose ist ein wunderbares Mittel, um Prozesse zu beeinflussen und um an unbewusste Dinge heranzukommen, die möglicherweise mein Verhalten XY hervorrufen oder unterstützen. Und wenn ich es versuche, so ein bisschen zusammenzubringen, dass Hypnose wirklich eine Chance ist, die wir nutzen können, um mit unseren unbewussten Anteilen zu arbeiten und denen neue Informationen zu geben und dass darüber andere Verhaltensweisen möglich sind und andere Ansteuerungsprozesse im gesamten System, die sich auf allen möglichen Ebenen auswirken.
Richtig. Ich möchte die Ebenen gerne mal ansprechen. Also man kann mit der Hypnose das Denken beeinflussen. Jemand, der sagt, oh, diese Situation ist katastrophal. Mit der Hypnose ist es leicht möglich, die Sichtweise zu verändern, dass er plötzlich sieht, oh, das ist ja eine Chance oder eine Herausforderung. Oh, wunderbar. Ja? Und denken. Die Gefühle, ja, jemand, der depressiv ist, dem können wir gute Gefühle vermitteln. Typisches Beispiel, das ganz leicht, am Ende der Hypnose kann ich sagen, wenn du die Augen öffnest, musst du lächeln. Kannst dich gar nicht dagegen wehren. 1, 2, 3. Und dann muss der Patient lächeln, ja. Das kann man natürlich in viel größerem Maßstab machen, also einsetzen, dass der Patient sich gut fühlt. Denken, fühlen, unsere Gewohnheiten. Ein bekanntes Beispiel ist das Rauchen. Wer raucht? Nicht der bewusste Patient. Das sehen wir daran. Jemand, das ist dann auch manchmal schon ein bisschen komisch, ja. Jemand nimmt eine Zigarette, will sich die anzünden und hat eine Zigarette im Mund. Wer hat die erste Zigarette in den Mund gesteckt? Er nicht, sein Unterbewusstsein. Also Gewohnheiten, Abhängigkeit, die Steuerung der Körperfunktion. Wir können mit der Hypnose das Gedächtnis öffnen. Wir können also bewirken, dass jemand sich viel besser, dass man kann das Gedächtnis verbessern über reine Suggestion. Man kann Gedächtnisblockaden lösen. Man kann die Konzentration verändern. Man kann Kraft für Sportler interessant, Kraft, Ausdauer verbessern. Man kann das, was bei den Spitzensportlern entscheidet, die sind ja alle so ziemlich auf dem gleichen Niveau. Der Wille zum Sieg, ja, den kann man enorm stärken. So. Und man kann alle körperlichen Prozesse beeinflussen, jeden Heilungsprozess. So. Und damit eröffnen sich, und das war deine Frage auch am Anfang, unglaubliche Möglichkeiten, was kann man alles behandeln? Ja, und ich will die Frage jetzt nicht unbeantwortet lassen. Du hast Ängste genannt, ja. Ängste, Depressionen, Schlafstörungen, Zwänge. Zwänge ist immer schwierig mit allen Methoden, aber das als häufig schwierigere Sache kann völlig geheilt werden, bis auch, man kann nur wenig machen und manchmal auch nichts. Ja, Ängste, Phobien, Allergien, sowas lässt sich, Einschlafstörungen lässt sich wunderbar, sehr, sehr schnell mit hoher Erfolgsquote behandeln. Und dann die ganze Palette der körperlichen Beschwerden und Erkrankungen. Viele Erkrankungen, und die Wissenschaft weiß heute, die Hausärzte sagen, also bei 80-90% meiner Patienten weiß ich, da spielt die Psyche mit einer Rolle, dass sie jetzt krank geworden sind. Ja, und Stress, es ist aber nicht nur der aktuelle Stress, auch Stress, aus dem wir hier im Rucksack haben. So, das heißt, grundsätzlich können wir mit der Hypnose an sich jeden Prozess positiv beeinflussen. Es reicht nicht immer. Wenn wir aber sagen, okay, wir haben eine Methode, mit der wir an die Ursache gehen, können wir viele körperliche Beschwerden und Erkrankungen positiv beeinflussen, teilweise heilen, bis hin zu MS, Parkinson, Morbus Bechtjerew. Selbst diese Dinge können mit wenigen Sitzungen so die Symptomatik so gelindert werden, dass die Patienten eine deutlich bessere Lebensqualität haben. Und ich sage das nicht, weil ich das glaube. Ich demonstriere das in meinen Seminaren ständig. Ja, also Hypnose, wenn das Wunderbare ist, ihr macht beides, ihr arbeitet auf der seelischen Ebene. Nehmen wir nochmal ein Beispiel, weil du sagtest, der Orthopäde hat gesagt, wenn die Schraube nicht, dann. Ich habe viele Patienten behandelt und viele Demonstrationen vor einer Seminarrunde wie hier durchgeführt. Sie müssen operiert werden. Die Schmerzen werden sie nie los. Zweite Meinung geholt, eingeholt vom anderen Orthopäden. Also ohne Operation geht nichts. Da muss man sagen, ja, aus deiner Sicht, mit deiner Erfahrung, mit deinen Methoden hast du recht. Aber du kennst nicht, du weißt nicht, welche Kraft die Psyche, die Seele hat. Ja, mit diesen Methoden, und das ist beweisbar, ja, etliche Seminarteilnehmer, die schon eine Operation geplant hatten, die brauchten nicht operiert werden, weil die Schmerzen, die sind verschwunden. Ich könnte Beispiele nennen, die sind also atemberaubend. Ja, so, ich habe jetzt ein orthopädisches Beispiel gewählt, weil jemand hat eine Frozen Shoulder oder jemand kann seinen Arm kaum bewegen. Mit der Hypnose können wir, wenn wir ursachenorientiert arbeiten, sofort, also in kurzer Zeit bewirken, dass er sich viel besser bewegen kann und fast keine Schmerzen mehr hat. Und dennoch ist es hier nützlich. Ich sage nicht, dass die Hypnose das Allheilmittel ist. Es ist eine wunderbare Methode, um in die Physiologie, in das Heilungssystem einzugreifen und eine Heilung zu ermöglichen. Aber auch hier würde ich sagen, unbedingt geht zum Physiotherapeuten. Und auf der körperlichen Ebene muss das unterstützt werden. So, und bei euch ist es ja so, ihr macht beides. Ich bin einäugig, ich habe nur den psychologischen Zugang. Und damit kann ich vielen Patienten helfen. Ja, und auch ohne Hypnose habt ihr euren Patienten sehr gut helfen können. Aber am besten ist ein Patient aufgehoben, wenn mein Arzt, mein Therapeut beide Möglichkeiten hat.
Ich erlebe das auch so, dass so für mich die Hypnose ein Teil ist in meinem Werkzeugkasten, nenne ich es jetzt mal, der mal so oder mal so eingesetzt wird. Die Hypnose ist für mich ein Element, wie ich noch Prozesse besser beeinflussen kann, die ich im Bewussten nicht wahrnehme, die eine Ursache im Zusammenhang haben. Genauso wie ich auf biochemische Ursachen gucke oder kulturelle Ursachen, ist die Hypnose eine Form, wie ich sehr schnell Einfluss nehmen kann. Veränderungsprozesse in diesem Netzwerk Mensch auf den Weg bringen kann und dann auch zu vertrauen, wenn ich diesen Impuls gesetzt habe, wenn wir beim Beispiel der Frozen Shoulder bleiben, die muss jetzt nicht sofort weg sein. Aber ich habe vielleicht gefunden, die hängt damit zusammen, sei es einem emotionalen Ereignis oder einem ganz anderen Unfall, wo das Knie gebrochen war. Das heißt, ich verändere einen Teil in dem System, was damit zusammenhängt, und vertraue darauf, dass ich viele andere Prozesse dadurch auch regulieren.
Das ist wie ein Schweizer Uhrwerk. Wenn man an einem Rädchen dreht, verändert sich das gesamte System.
Genau so.
Und typischerweise findet Heilung in zwei Schritten statt. Mit der Hypnose und auch mit sehr wirksamen körperbezogenen Techniken, die ihr anwendet, kann man oft eine sofortige Erleichterung oder eine Verbesserung, eine Linderung erreichen. Das ist aber noch nicht die ganze Heilung. Jetzt ist die Heilung in Gang gesetzt oder der nächste Heilungsschritt. Und jetzt braucht der Körper die Zeit, um zum Beispiel bei der Schulter, die über Monate nicht mehr bewegt ist, um die Beweglichkeit wiederherzustellen, die Muskeln wieder dehnen, die Bänder und so weiter. Und jetzt ist etwas möglich, was vor dieser Sitzung noch nicht möglich war.
Genau. So erlebe ich das auch sehr, dieses, ich kann auf der Ebene bleiben, ich versuche die Schulter immer wieder zu bewegen. Das kann kurzfristig auch mal besser sein, Aber wenn ich den Zusammenhang nicht gefunden habe, warum diese Schulter diese eingeschränkte Beweglichkeit hat, werde ich nie eine dauerhafte Besserung erzielen.
Richtig.
Das heißt, wenn ich den Zusammenhang gefunden habe und den behandle, sei es durch Hypnose oder durch die Injury Recall Technik auf der körperlichen Ebene als Einstieg, erreiche ich erstmal eine veränderte neurologische Ansteuerung oder ein anderes Netzwerk. Nenn es, wie du willst. Ich verändere etwas in der Ansteuerung dieser Schulter. Und dann, wenn das geschehen ist, dann können auch alle anderen Bereiche gut funktionieren. Dann kann ich die Physiotherapie machen, dann kann ich Massagen machen, ich werde
Richtig.
Bewegungsübungen machen. Ich stelle mir das manchmal vor wie so ein Wasserrohrbruch. Ja, im dritten Stock und ich wohne im ersten Stock und irgendwann wird im ersten Stock meine Wand feucht.
Dann kann man das
Genau,
überpinseln.
ich kann es überpinseln, ich kann die neue Tapete dran machen und es ist alles wieder
Wasserdicht.
schick, ja, wasserdicht, noch besser. Und trotzdem, wenn da oben im dritten Stock nicht irgendwann dieser Schaden behoben wird, wird es wieder nachlaufen.
Richtig.
Und ich glaube, dass die Hypnose eine der Möglichkeiten ist, gut an den dritten Stock zu kommen.
Und was du damit sagst, ist, symptomorientierte Behandlung kann nützlich sein, wenn man nichts anderes hat. Aber in aller Regel ist es sehr sinnvoll zu schauen, was steht dahinter, was ist die tiefer liegende Ursache. Strukturell, ja, neurologisch, im Nervensystem, in der Muskulatur, im Skelett oder eben auch auf der psychologischen Ebene.
Norbert, gibt es noch etwas? Ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten, aber möchtest du ein bisschen den Zeitrahmen für unsere Zuhörer auch
Erträglich
erträglich machen?
machen.
Genau. Vielleicht machen wir einfach nochmal einen zweiten Podcast, weil eins ist mir gerade noch eingefallen, dies, ich kann zu einem Menschen gehen, der mir dabei hilft. Aber was auch eine wunderbare Methode ist, die du ja auch mir zum Beispiel beigebracht hast, so die Selbsthypnose. Auch das finde ich ist eine unglaubliche Chance der Hypnose, ein Instrument für sich an der Hand zu haben, selbst auf dieses Unbewusste zugreifen zu können und es so zu programmieren, eine Information zu geben, dass ich das erreichen kann, was ich möchte.
Das ist lustig. Du hast die Frage schon beantwortet, die du noch gar nicht zu Ende gesprochen hast. Ich weiß natürlich, du hast meine Antwort vorweggenommen. Gibt es noch irgendwas, was ich sagen möchte? Und ich würde sagen, ich würde genau das sagen. Wichtig ist, dass wir erkennen, wir können selbst etwas machen. Ja, ein guter Therapeut, eine gute Ärztin, kann mir sehr helfen. Aber man unterschätzt, egal wie wirksam eine Hypnosesitzung oder eine Sitzung mit deiner Methode sein kann und viel bewirken kann, man überschätzt das, was der Fachmann in einer Sitzung erreichen kann, und man unterschätzt, was man selber erreichen kann, weil, nehmen wir an, Hypnose, Selbsthypnose. Mit der Selbsthypnose erreiche ich nur in einer Sitzung nur einen Bruchteil von dem, was der Hypnosetherapeut bei mir bewirken kann. Aber da bin ich einmal oder dreimal. Ja, so, aber mit die Selbsthypnose führe ich jeden Tag durch. 5 Minuten, ja, oder 2 Minuten, je nachdem, oder auch mal 10 Minuten oder mal 20, je nachdem. Und das über Wochen, Monate und Jahre, da sind Veränderungen möglich. Das kann man sich so vorstellen, wie ein Baum, der nicht wächst. Ja, 2 Bäume nebeneinander, der eine Baum, beide wachsen nicht so richtig, meckern, sind so mickrig. Und mit der Selbsthypnose kann ich, also das eine Selbsthypnose-Bäumchen, immer ein bisschen düngen, immer ein bisschen Wasser. Jetzt fängt das an zu wachsen. In den ersten Tagen und Wochen wird man keinen Unterschied sehen. Im nächsten Jahr sagt man, oh, das sieht aber viel besser aus. Und über die Jahre wird das ein großer, prächtiger Baum mit vielen saftigen, roten, knackigen Äpfeln. Das ist möglich, wenn man Selbsthypnose anwendet. Mein Rat an die Zuhörer, Zuschauer ist, lernt Selbsthypnose, ja, und nutzt die Macht eures Geistes, weil ihr könnt euch damit viel mehr Gutes tun, als ihr überhaupt nur ahnen könnt.
Ja.
Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich persönlich wende seit ewigen Zeiten ja die Selbsthypnose an und habe viel Tolles für mich damit erreicht, auch auf gesundheitlicher Ebene. Und der Jägercode, den wir erwähnt haben, der hat den Vorteil, dass was die Selbsthypnose nur schwer ermöglicht, Ursachen aufzudecken und zu bearbeiten, der Jägercode, der ermöglicht das in hervorragender Weise, dass ich auch selbst den Rucksack, die Dinge, die im Rucksack sind, verdauen kann, verarbeiten kann und ohne, dass die jetzt bewusst werden müssen. Also ich kann die Macht der Hypnose, der hypnotischen Suggestionen für mein System nutzen und mit dem Jägercode kann ich auch Ursachen lösen, das, wovon wir gesprochen haben. Und beides zusammen ist unglaublich mächtig. Ja, wenn jemand sagt, ich will wirklich jetzt selber auch mehr Verantwortung für mich übernehmen, wäre das also meine beste Empfehlung.
Ja, danke, Norbert. Ich denke, wir haben so ein bisschen beleuchtet, was die Hypnose kann und welche Chancen in ihr liegen und konnten vielleicht so die ein oder anderen Bedenken, die vielleicht den ein oder anderen Menschen noch abhalten würden, Hypnose für sich mal auszuprobieren, zur Seite räumen.
Toll, dass wir das gemacht haben.
Norbert, ich danke dir.
Ich danke dir auch sehr, liebe Simone.
Und ich freue mich auf jedes Wiedersehen.